Ja, ist immer ganz interessant, wie Gott so führt. Ich bin eigentlich dadurch zum Glauben gekommen, dass ich Posaune spielen kann. Ja, stamme aus Oberursel im Taunus und da gab es in Bad Homburg eine Skifahrzeit und die hatten nicht genügend Leute und da haben sie ein paar Leute aus Oberursel mitgenommen. Und da war unser Diakon, der den Posaunenchor leitete, der hatte die gute Idee, morgens die Leute aus dem Bett zu blasen. Und da hatte er schon drei Bläser und ich war dann der vierte, der den Bass blasen konnte. Aber das war für mich dann ein toller Aufhänger, diese Freizeit, so eine Skifreizeit. Dass morgens, wenn wir da ganz früh geblasen haben, da waren immer einige Leute schon viel früher als wir. Die saßen im Tagesraum verstreut und lasen in der Bibel. Ich habe damals Theologie studiert, war schon im sechsten Semester, habe die Bibel natürlich auch gelesen, um mich vorzubereiten für Seminare, aber nicht für mich persönlich. Und dachte ich, komisch, warum lesen die Bibel? Ist doch gar kein Pfarrer dabei. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, das macht denen Freude. Und dann haben sie mich auch noch eingeladen, hatten scheinbar doch einen guten Eindruck, zu einer Gebetsgemeinschaft. Und da redeten immer mit Jesus, gerade so, als ob der da auf dem Stuhl sitzt und zuhört. Und ich dachte, hoffentlich erwarten die nicht, dass ich hier mitbete. Aber ich fand es beeindruckend, dieses Gespräch mit Jesus. Ich betete auch jeden Abend, aber immer nur zu Gott. Jesus war für mich eigentlich nur eine historische Person, aber keine gegenwärtige. Ja, nach dieser Freizeit habe ich dann im Studium eine fromme Gruppe aufgesucht, die nennt sich SMD, heißt Studentenmission in Deutschland, weil ich dachte, die Spur, die ich da irgendwie ahne, die würde ich jetzt gerne fortsetzen. Und die hatten sofort wieder eine Freizeit, nämlich eine Semesterabschlussfreizeit. Da bin ich dann wieder mitgefahren, stellte fest, die sind ganz ähnlich wie diese anderen Leute. Und da habe ich mir ein Taschenbuch gekauft von einem Schweizer, Hans Bürki, das hieß Wachen und Wagen. Und das ist ein Mann, der sehr gut definieren kann, was mir persönlich liegt. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, was Sünde bedeutet. Es wird Sie wundern, dass ein Theologiestudent im sechsten Semester begreift, was Sünde ist. Ich hatte Sünde bisher immer moralisch verstanden. Silberne Löffel klauen oder sowas, muss ich sagen, habe ich zum Glück nicht getan, aber Fehler hatte ich natürlich auch. Aber er hat Sünde anders beschrieben. Ich nehme an, Sie kennen sich in Erdkunde ganz gut aus. Zwischen Dänemark und Schweden liegt eine Meerenge, die heißt der Sund. Das ist dasselbe Wort wie Sünde, nur die Pünktchen fehlen und am Ende das E. Sünde heißt Trennung. Hier sind Landmassen getrennt durch Wasser. Und so sind wir von Geburt an schon Sünder. Wir sind nämlich ohne Gott im Herzen geboren worden. Und daran ändert sich auch nichts, es sei denn, dass wir bewusst diesen Zustand verändern wollen im Gebet. Und von daher haben wir auch nie Glaubensgewissheit. Wo sollte sie auch herkommen? Denn wenn Gott nicht in mir lebt, wie soll ich die Gewissheit haben, dass er da ist? An der Stelle klingelt es bei mir, weil ich immer christlich engagiert lebte. Ja, ich habe schon Jungschar gehalten, siehe Posaunenchor und Gitarre spielen habe ich auch schon gelernt und solche Dinge. Aber ich hatte nie die Gewissheit, Christ zu sein, obwohl jeder mich für einen Christ gehalten hätte. Ja, aber dann wurde eben auch erklärt, dass man Christ dadurch wird, dass Jesus in das Leben kommt, weil er ja als Erlöser für uns am Kreuz gestorben ist. Und dann habe ich das Buch bis zum Ende gelesen und gesagt, wenn ich am Ende immer noch den Eindruck habe, dass ich also mein Leben Jesus anvertrauen kann, dann werde ich das tun. Ja, Sie merken, das Ergebnis war positiv. Ich habe das Buch bis zu Ende gelesen und dann Jesus mein Leben anvertraut. Da das damals in Heidelberg war, kann ich also scherzhaft sagen, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, allerdings anders als sonst üblich. Und danach hat sich mein ganzes Theologiestudium verändert. Ich fing nämlich an, die Bibel kennenzulernen und nicht immer nur zu hören, was der Professor so und so meint, noch über die Bibel sagen zu können, sondern ich wollte sie selber kennenlernen. Sie haben keine Vorstellung von diesem Theologiestudium, das ist völlig abstrakt und zergliedert eigentlich alles. Ich habe viele Dinge geistig in der Bibel gestrichen gehabt, so nach dem Motto, so kann es ja nicht gewesen sein. Aber das hat sich jetzt geändert. Ich sagte, ich muss zugeben, verstehe nicht alles, aber auch das, was ich nicht verstehe, lasse ich stehen. und warte, bis ich es verstehe. Ja, insofern freue ich mich. Gott kann also auch Posaunen benutzen als Aufhänger. Übrigens, auf dieser Skifahrzeit war auch eine junge Dame, die ich dann 2 Jahre später als Freundin gewinnen konnte, die heute meine Frau ist. Die war auch schon durch die SMD zum Glauben gekommen, ein halbes Jahr vor mir im Sommer. Ja, es ist einfach schön, wie Gott wirkt. Ja, ob das jetzt durch Musik geht oder durch was auch immer. Er hat Wege, uns zum Glauben einzuladen. Ja, ich möchte heute Abend über 2 schöne Bibelverse mit Ihnen sprechen und nachdenken. Das ist im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 6 und 7. Da heißt es, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und nehmt darin zu mit Danksagung. Ich wiederhole es nochmal. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und nehmt darin zu mit Danksagung. Ja, wie wird jemand Christ? Ich hatte es gerade von mir kurz beschrieben, indem er Christus in sein Leben aufnimmt. Das unterscheidet übrigens den christlichen Glauben von dem Islam oder dem Buddhismus. Da muss man eine Lehre befolgen, man muss bestimmte Dinge einüben, natürlich auch eine gewisse Glaubensrichtung praktizieren. Aber als Christ praktiziere ich nicht nur eine gewisse Lehre und glaube in irgendeiner Weise an Gott, sondern ich habe Christus im Herzen. Hier steht es ja, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt. Ich nehme an, Sie kennen das schöne Adventslied, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Dieses Empfangen ist natürlich nicht etwas, was sich täglich wiederholt, sondern wenn Christus in mein Leben gekommen ist, bleibt er dort. Das nennen wir auch ewiges Leben, weil diese ewige Verbindung bis in die Ewigkeit hinein reicht. Ja, finde ich sehr schön, Jesus kennenzulernen. Ich könnte Ihnen jetzt x Beispiele erzählen von Menschen, die ich kenne, wie sie Jesus kennengelernt haben. Wenn Jesus in mir lebt, ist mein Leben in Gottes Augen zum ersten Mal vollkommen geworden, weil der vollkommene Sohn in mir lebt. Ich habe hier so einen netten Kuli, schon viele Jahre oder Jahrzehnte sogar, derselbe. Der ist eigentlich nur deshalb brauchbar, weil da eine Mine drin steckt. Die muss man so von Zeit zu Zeit 2-mal erneuern. Das ist mit Jesus in meinem Herzen nicht so. Aber ohne Mine wäre das ein absolut wertloses Stück, das ich weglegen könnte. Nur mit Mine kann ich es einsetzen. Ein Mensch ist in Gottes Augen erst dann vollkommen, wenn Jesus in ihm lebt. Interessant bei so einem Stift ist natürlich, wenn ich ihn in der Hand habe und schreibe, wird man auf dem Papier meine Schrift erkennen. Wenn ich jetzt den Stift dem Willi Kessler geben würde, dann würde der auch schreiben, aber er hat eine ganz andere Schrift als ich. Und in dem Korintherbrief steht mal, 2. Korinther 3, Vers 3, ihr seid sein Brief. Ja, Gläubige sind ein Brief Gottes, geschrieben durch den Heiligen Geist. Und das finde ich schön, wenn man in Ihrem oder in meinem Leben etwas von der Schrift dieses Erlösers kennenlernt, wobei mir klar ist, wir sind nicht in dem Sinne fehlerfrei, dass man nicht auch manchmal andere Schnörkel sehen könnte, aber irgendwo kann man Jesus erkennen. Wenn Jesus in mein Leben kommt, kommt er mindestens in 3 Funktionen, als Erlöser, als Herr und als Diener. Als erstes werde ich merken, er ist mein Erlöser, das heißt, er befreit mich von Schuld. Er hat am Kreuz nicht nur den Spott der Juden getragen und wurde von den Römern gekreuzigt, sondern da hing auch so ein kleiner Zettel, unsichtbar an dem Kreuz. Da stand drauf, meine Schuld. Steht im Kolosserbrief, er hat den Schuldschein zerrissen und ans Kreuz geheftet. Das heißt, wenn Sie sich hinsetzen würden und alle Fehler in Ihrem Leben einmal auflisten würden, und das würden wahrscheinlich, wenn man lange genug nachdenkt, relativ viele sein, dann könnte ich trotzdem sagen, diesen Schuldschein, den Sie gerade geschrieben haben, der ist an das Kreuz Jesu geheftet und deshalb vor Gott erledigt. Warum? Weil er es vergeben hat und bereit war, sie anzunehmen. Wenn ich Jesus kennenlerne, lerne ich ihn als Erlöser kennen. Er hat mich freigemacht von Schuld, von dem, was mich trennt. Er ist in mein Leben gekommen. Aber dann lerne ich ihn auch als Herrn kennen. Herr heißt, er möchte bestimmen, wohin die Reise geht. Er möchte Regie führen in meinem Leben. Und da kann es sein, dass sich Prioritäten verändern. Nicht, dass alles vorher schlecht war, aber kann ja sein, dass vielleicht manches Hobby sich ein bisschen verschiebt oder der Zeiteinsatz sich verändert, weil Gott andere Prioritäten setzt. Oder dass ich mich vielleicht auch von irgendetwas trenne. Es gibt ja auch Bindungen, die einem nicht gut tun. Und da ist ganz gut, wenn man irgendwann den Mut hat zu sagen, das lasse ich jetzt bleiben. Davon löse ich mich. Ich lerne ihn also kennen als Erlöser, der mich frei macht von Schuld, als den Herrn, der auch bestimmt, wo es lang geht, was ihm gefällt oder auch nicht gefällt. Und er ist auch ein Diener. Er möchte mich nämlich einsetzen für andere Leute. Jesus sagt ja, ich bin nicht gekommen, damit mir gedient werde, sondern damit ich diene. Und das will er auch in uns tun. Ja, Glaube fängt also damit an, dass Jesus in mir lebt und dort auch bleibt. Hier heißt es nun, wie ihr Christus, den Herrn, empfangen habt, wandelt in ihm. Ja, das heißt, wenn Jesus in mir lebt, hat es Auswirkungen für meinen Lebensstil. Es gibt ja immer so nette Wortformulierungen, das Lebensziel bestimmt den Lebensstil. Aber eben auch, wenn Jesus in mir lebt, bestimmt es natürlich auch, was ich tue oder wie ich es tue und auch wann und wie oft. Lebenswandel mit Jesus finde ich wichtig, damit man spürt, er prägt den Charakter und er setzt mich auch ein nach seinem Plan. Wobei mir klar ist, jeder von uns braucht Vergebung. Und wenn ich mit Jesus anfange zu leben, dann brauche ich erstmal für meine Vergangenheit Vergebung. Ich brauche aber auch für meine Eltern Vergebung. Keiner lebt in einer Familie, wo nicht irgendetwas schiefläuft oder kritisch wäre. Und ja, so gibt es viele Dinge, wo ich Vergebung beanspruche, sie aber auch gewähre und auch sehe, da ist jemand, der anfängt, mich zu führen. Ein Vers, der mir sehr gut gefällt, allerdings ich lese die Zürcher Übersetzung, in der anderen Übersetzung klingt es manchmal anders, ist Prediger 9, Vers 10. Da heißt es, was du tun kannst, das tue nach deinem Vermögen. Was du tun kannst, das tue nach deinem Vermögen. Das heißt, wir vergleichen uns sehr oft gerne mit anderen Leuten oder lesen tolle christliche Bücher, was da irgendjemand alles erreicht hat und klappen es hinterher mit einem schlechten Gewissen zu, weil wir sagen, so großartig bin ich nicht. Was der erreicht hat, finde ich wunderbar, aber ich schaffe es nicht. Und da finde ich gut zu wissen, was du tun kannst, das tue nach deinem Vermögen. Also nicht wie ein anderer das tun würde, sondern so, wie du es tust. Und dann ist es gut und richtig. Ja, finde ich schön. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich bin ja ein relativ ruhiger Vertreter. Ich wollte früher immer lebhaft sein. Das funktioniert so nicht. Man kann sich da nicht verändern vom Temperament her. Aber einfach zu sehen, Gott kann einem auch als ruhigen Vertreter gebrauchen und zum Segen setzen. Das fand ich sehr nett. Ich war als Pfarrer auch mit bei uns im Vorstand von dem Volksbildungswerk in der Stadt Obertshausen. Und da gibt es ja immer so viele Politiker, die da sind, die gerne reden. Es gibt ja so eine nette Redensformulierung von einem Comedian geprägt. Er sagte, manchmal ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Und das erlebt man dann oft in solchen Gremien. Und irgendwann sagte ich, ich gehe da nicht mehr hin, weil ich sowieso eigentlich da nichts beitragen kann. Aber dann sagte einer der führenden Mitarbeiter, nein, bleiben Sie bitte da. Wenn Sie da sind, läuft es immer ruhiger ab. Dachte ich, ah, das finde ich auch gut. Ja, so eine gewisse positive Auswirkung, selbst wenn nichts gesagt wird. Ja, wandelt mit ihm, dann heißt es gewurzelt und auferbaut in ihm. In der Lutherbibel heißt es gewurzelt und gegründet in ihm. Aber wörtlich steht das Wort dort für bauen. Und eigentlich zwei verschiedene Bilder. Wurzeln heißt ja, da wächst was. Bauen heißt was, da wird was aufeinander gefügt. Das heißt, wenn jemand Christ geworden ist, dann setzt sich was in Bewegung. Sein Glaube wächst im Lauf der folgenden Zeit. Und er spürt auch, wie Gott anfängt, ihn aufzubauen, aber nicht nur aufzubauen, auch einzubauen in eine Gemeinde. Der Paulus sagt es mal im Korintherbrief, dass er gepflanzt hat und der Apollo hat dann begossen. Und dann sagt er auch, als weiser Baumeister habe ich den Grund gelegt. Und dann kommt dieser schöne Vers, den viele auswendig können. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Das finde ich schön. Nach dem Krieg haben viele Leute einen Existenzaufbau betrieben. Das heißt, sie haben ihren Beruf wieder ausgeübt, haben wieder Möbel angeschafft, sind später vielleicht sogar mal noch in Urlaub gefahren, aber das kam erst ganz spät, haben passende Kleidung gesucht. Aber Existenzaufbau, das Wichtigste ist eigentlich, wenn die Basis stimmt, nicht nur die Materie oben drüber, wenn Jesus die Grundlage ist. Und das ist dann schön, gewurzelt und auferbaut. Die Wurzeln im Glauben ernähren sich durch Gebet und durch die Bibel. Ich sagte ja, dass ich am Anfang erstaunt war, dass Leute in der Bibel lesen, was ich nicht getan habe. Klar, ich war ja auch noch kein Christ, insofern nicht verwurzelt, brauchte noch keine Nahrung für meine Wurzeln. Aber das hat sich geändert. Ich lese seit vielen Jahrzehnten die Bibel jeden Tag. Und wenn ich sie ganz durchgelesen habe, kaufe ich mir eine neue, weil ich die immer bunt anmale. Das ist einfach schön zu sehen, wie Gott auch da stärkt durch sein Wort. Wenn mir ein Bibelvers gefällt, versuche ich ihn auswendig zu lernen mit Bibelstelle, weil er einem dann wieder einfallen kann. Ja, kann ich nur weiterempfehlen. Viele sagen, ach, ich bin viel zu alt. Das stimmt überhaupt nicht. Sie kennen Ihre Telefonnummer auswendig. Ihre Bankleitzahl kennen Sie wahrscheinlich. Ihre PIN-Nummer von irgendwas. Und die Telefonnummer von Freunden kennen Sie auch noch. Haben Sie vielleicht auch gespeichert. Also wir sind immer lernfähig und können ja auch durchaus auch Zeit einsetzen, um mal so ein Vers sich einzuprägen. Eine gläubige Christin sagte mal, eingeprägtes Wort prägt sich aus. Eingeprägtes Wort prägt sich aus. Ja, wir haben Gebetswurzeln und Wurzeln im Wort Gottes. Das finde ich sehr schön. Und da kann der Glaube wachsen. Im Psalm 40 heißt es mal, ich habe Lust, deinen Willen zu tun, mein Gott, und dein Gesetz trage ich in meinem Herzen. Heute würden wir sagen, dein Wort trage ich in meinem Herzen. Das heißt, es hat Auswirkungen. Und da ja viele von uns schon ein bisschen älter sind, finde ich das sehr schön. In dem Psalm 52, Vers 10 heißt es einmal, das ist mir für die jüngeren Leute, ich bin wie ein grünender Ölbaum im Haus Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Gnade immer und ewig. Schönes Bild, ich bin wie ein grünender Ölbaum im Haus Gottes. Und in Psalm 92 steht dann mehr für ältere Leute, noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch zu verkünden, wie gerecht der Herr mein Fels, an dem kein Unrecht ist. Finde ich schön, noch im Alter tragen sie Frucht. Meine Großmutter hatte einen riesigen Obstgarten, den wir dann auch nach ihrem Tod weiter betreut und gepflegt haben. Und da war ein riesiger Apfelbaum in der Mitte. Von Zeit zu Zeit brachte er immer mal so einen Ast raus, aber er trug immer noch ein paar Zentner Äpfel. Während so junge Bäume, die waren natürlich viel schöner und attraktiver, aber da konnte man vielleicht nur so einen Korb pflücken. Ja, fand ich interessant, dass so ein alter Baum ganz viel Frucht brachte, auch wenn er nicht mehr so schön aussah, weil ab und zu mal irgendwas daran zerbrach. Noch im Alter tragen sie Frucht. Ja, finde ich schön, dass wir im Glauben wachsen können und es weitergeht. Ja, dann heißt es, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Das ist interessant, gefestigt im Glauben. Ich behaupte mal, der Glaube sei eine Wellenbewegung. Das heißt, ich fühle mich nicht an jedem Tag gleich wohl, auch als Christ. Ja, manchmal ein bisschen niedergeschlagen, manchmal begeistert, manchmal voll Zuversicht, manchmal ein bisschen ängstlich. Als ich zum Glauben kam, hatte ich große Zweifel. Ja, so als Theologiestudent ist das nicht so einfach, plötzlich Jesus zu vertrauen und sich von der Meinung von Professoren zu lösen. Aber als ich dann anfing, jeden Tag Gottes Wort zu lesen, wurden diese Zweifel, ja, waren teilweise noch da, aber ganz klein. Ich finde es schön, auch wenn der Glaube so eine Wellenbewegung ist, dann muss er ja nicht immer nur auf und ab gehen, sondern die Welle kann weitergehen. Und da gibt es diesen schönen Vers im Psalm 84, Vers 8. Da heißt es, sie wandern mit wachsender Kraft, bis sie Gott schauen auf Zion. Bei Luther heißt es, sie wandern von Kraft zu Kraft. Ich finde dieses, sie wandern mit wachsender Kraft, gefällt mir besser. Sie wandern mit wachsender Kraft, bis sie Gott schauen auf Zion. Das heißt, bei allem Auf und Ab geht es weiter und hat ein tolles Ziel. Was ist ein Christ? Hatten wir am Anfang schon gesagt, ein Mensch, in dem Christus lebt. Kolosser 1, Vers 27 heißt es, Christus in euch ist die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Ja, und das geht eben weiter. Die körperliche Kraft nimmt ab, aber die geistliche Kraft kann weiter zunehmen bis zum Ziel. Gefestigt im Glauben. Der Glaube braucht natürlich auch Training. Ich hatte auch mal so ein paar Umleitungen, wie der Wille vorhin so sagte, ja, vor 20 Jahren allerdings schon, gleich 5 davon, die da eingebaut wurden. Und da gab es dann auch so eine Reha-Maßnahme, wo ein Sportmediziner da Vorträge hielt. Und er sagte, man hat einmal Sportstudenten genommen, die kerngesund waren, hat sie 14 Tage lang ins Bett gelegt. Die waren nicht krank, sie durften aber nicht aufstehen. Und dann hat man getestet, wie lange die brauchen, bis sie ihren Fitnesszustand wieder erreicht haben, den sie vor 14 Tagen hatten. Was schätzen Sie? 4 Wochen. Ein halbes Jahr. Ja. Ja, tägliches Training ist wichtig, auch im Glauben. Und wenn wir das Training aussetzen, dann wird auch der Glaube schwächer. Insofern ist es gut, in diesem Gebetstraining sozusagen zu bleiben und in der Aufnahme des Wortes Gottes, um in diesem Glauben weiter zu wachsen und im Glauben fest zu werden. Ein Vers, der mir einmal sehr geholfen hat, war Hebräer 13, Vers 8. Da heißt es, Jesus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Das heißt, mein Christsein hängt ja nicht an meinem Glauben, ja, der so auf und ab geht, sondern mein Glaube hängt an Jesus. Und er ist jeden Tag derselbe. Ja, und dann heißt es noch, wie ihr gelehrt worden seid. Und das ist jetzt hochinteressant, wer an ihrem geistlichen Pullover alles mitgestreckt hat. Ja, wie ihr gelehrt worden seid. Wer hat diese Lehre alles weitergegeben? Waren das schon die Eltern? War das eine Konfirmandenstunde oder vielleicht ein Firmenunterricht? Waren das irgendwelche Bücher? Waren das irgendwelche christlichen Gruppen? Und das ist hochinteressant, wer da alles mitgewirkt hat. Ich könnte Ihnen jetzt mindestens wahrscheinlich 20 verschiedene Einflussnamen für mich aufzählen, wer da alles mitgewirkt hat. Oder Hausbibelkreise, wo man ins Gespräch kommt über die Bibel und dankbar sein kann, dass Gott einem immer wieder weitergeführt hat. Ja, ich habe zum Beispiel mal über den Heiligen Geist gepredigt, im Alten Testament, und dann kam hinterher einer zu mir und sagte, soweit ich weiß, war der im Alten Testament noch gar nicht bekannt. Ja, war für mich ein Aha-Erlebnis. Musste ich erstmal darüber nachdenken und schließlich musste ich diesem Mann recht geben. Im Alten Testament war der Heilige Geist zwar schon da, aber die Leute kannten ihn nicht. Der kam erst an Pfingsten. Ja, so musste ich einfach sagen, habe ich dazugelernt, auch als Theologe von jemand, der kein Theologe war, aber die Bibel schon länger kannte als ich. Ja, gäbe viele Beispiele hinzuzufügen. Und es wäre schön, vielleicht nehmen Sie das als kleine Hausaufgabe mit, einmal Gott zu danken für die vielen Leute, die an Ihrem geistlichen Pullover mitgestreckt haben und Sie weitergeführt haben, dort, wo Sie jetzt sind. Ja, für mich bedeutet es natürlich auch, hatte ich schon angedeutet, ich musste mich auch von mancher Einflussnahme lösen. Ja, wenn zum Beispiel es hieß in meinem Studium, das Grab war nicht leer, dann muss ich sagen, nee, ich kenne jetzt Jesus und deshalb gehe ich davon aus, dass er auferstanden ist und das Grab leer ist. Und es gibt keine Engel und Dämonen, dann muss ich sagen, nee, inzwischen habe ich der Bibel recht gegeben und glaube auch an Engel und Dämonen und sehe das nicht nur als eine mythische Aussage von damals. Ich musste mich also auch von manchem lösen. Und so muss man sich vielleicht auch manchmal von irgendeinem Vorurteil lösen. Ja, bis dahin, dass man sich von einem Sprichwort löst, wie es heißt, hilft dir Gott, so hilft dir selbst. Ja, aber das ist falsch, da fehlt immer das letzte Wort noch. Hilft dir Gott, so, oder hilft dir selbst, so hilft dir Gott, ja, nicht, weil ich mir selber geholfen habe, brauche er nicht helfen. Ja, also vielen Dank für die vielen Einflüsse, die einem persönlich weitergebracht haben, in dem Verständnis und auch im Glauben, oder auch für die vielen, die mitgebetet haben, dass der Weg weiterging. Ja, und dann heißt es noch, nehmt darin zu mit Danksagung. Griechisch steht da eigentlich das Wort Überfluss haben. Peresäuen, dass also etwas überfließt, ja, aus dem Gefäß rausfließt, weil es schon voll ist. Und das finde ich schön, auch danken zu lernen. Wir haben ja gerade die neue Jahreslosung, Römer 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ich kann auch für einen anderen Christen danken, also nicht nur für meine Wohnung und mein Gehalt oder meine Rente oder die Gesundheit, soweit sie noch da ist, sondern auch für andere Christen, die ich kenne. Und ich denke, das ehrt Gott auch. Das fand ich schön. Ich habe dann damals, als ich zum Glauben kam, mit einem Freund zusammen in Oberursel haben wir einen Hausbibelkreis gegründet. Und da war dann irgendwann mal ein Junge, der sagte, ich habe Gott für deinen Glauben gedankt. War für mich ein völlig neuer Gedanke. Ich habe Gott für deinen Glauben gedankt. Ja, wir können also auch füreinander danken. Ich sage oft, nicht oft, aber ich denke manchmal scherzhaft, wenn es Dankbarkeit auf Rezept gäbe, dann wären manche Leute gesund. Ja, weil sie im Inneren bitter sind und jemand, der anfängt zu danken, verliert die Bitterkeit. Und dadurch verändert sich vieles positiv in seinem Leben. Und außerdem wächst das Vertrauen. Es gibt so ein nettes Lied, was sicher viele auswendig können. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Und da heißt es, durch Danken kommt Neues ins Leben hinein. Das ist interessant, eigentlich kommt ja nichts Neues. Es ist ja, wird hier nur gedankt für Dinge, die schon da sind oder Personen, die da sind. Aber was kommt neu? Die Zuversicht, die Zufriedenheit, das Lob Gottes. Ja, wie fängt Christ an? Christsein an? Steht hier, wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn, empfangen habt. Christsein fängt damit an, dass Christus in mein Leben kommt und dort bleibt. Das prägt das Leben, indem es uns verwurzelt und aufbaut in Christus, so dass der Glaube wachsen kann. Ja, wie wir gelehrt worden sind, das heißt, wie die guten Einflüsse in unser Leben kamen, und das kann uns zum Danken führen. Ja, das wünsche ich jedem von uns, dass er weiter wurzelt und wächst, egal in welcher Lage er ist. Und das hört ja im Alter zum Glück nicht auf. Ich schließe nochmal mit diesem schönen Vers in Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch ist die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Jesus, wir danken dir, dass du sogar bereit bist, unser Leben zu deiner Wohnung zu machen. Danke für dein Kommen, danke, dass du bleibst. Danke für diese ewige Verbindung. Danke für deine Prägung und dass der Weg bis zu deinem Ziel führt und wir im Alter sogar mit wachsender Kraft diesen Weg gehen dürfen, mit dieser Kraft, die du dem Glauben schenkst. Amen. Amen.